öffnen für den Himmel. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Wir werden heute Nachmittag weitermachen. Eine gute Adresse wird das Thema sein. Ich werde euch eine Adresse verraten. Jetzt nicht nach Bethlehem gehen, nein, jetzt zum Heiland gehen. Und wo man den Heiland findet. In Bethlehem ist er nicht mehr, in Jerusalem ist er nicht mehr, in Rom ist er nicht mehr, in Vatikan ist er nicht mehr, in Mekka ist er nicht mehr. Der ist nirgendwo mehr. Der ist zu finden, da wo du wohnst, zu Hause, bei dir. Der Herr sagt, ich muss in dein Haus einkehren und ich will bei dir sein zum Zachäus. Mein Thema heute ist, unser Gott ist ein barmherziger Gott. Wer braucht einen barmherzigen Gott? Wir alle. Wir haben nämlich Strafe verdient, wir haben Gericht verdient, wir haben alles Mögliche verdient, bloß nicht Gnade. Aber Gott hat gesagt, ich will gnädig sein zu dir. Also herzlich eingeladen für heute Nachmittag 16 Uhr zu unserer Adventsfeier. Und dann geht's weiter am Mittwoch. Wo sind die wahren Anbeter Gottes? Fragezeichen. Wo sind sie? In der Gemeinde? Wo wird Gott angebetet? Lasst uns Gedanken machen, wo sind die wahren Gottesanbeter? Weder in Jerusalem noch in Gerizim, sondern im Geist und der Wahrheit, heißt es einmal in der Bibel. Aber wo sind sie jetzt? Wo sind sie gelandet? Dann Freitag wird das Thema sein, was können wir von Maria lernen? Da werde ich stockkatholisch, obwohl ich nichts davon halte, aber ich werde richtig katholisch. Ich werde marianisch. Ich werde nur auf Maria hören. Und weißt du, das Wichtigste ist in Johannes Evangelium, was er euch sagt, das tut. Das ist marianischer Glaube. Das ist der biblische Glaube. Und alles andere ist katholisch. Aber Maria, auf die will ich hören, was er euch sagt. Und die Frau hat geschwiegen. Die hat jetzt nicht mehr versucht, dem lieben Gott nachzuhelfen oder dem Heiland da Wasser zu bringen oder irgendwie was sagen, Jesus, mach du was. Was können wir von der Maria lernen? Aber das ist nur eins. Ich kann unheimlich viel von der Maria lernen. Ihr habt diese Woche auch schon gesprochen. Maria hat ganz anders gebetet. Maria hat gegen die Regierung gebetet. Maria hat gegen Rom gebetet. Nicht für die Regierung, sondern gegen die Regierung. Stürzt die Mächtigen von ihren Thronen. Das war Maria. Also wir können eine ganze Menge. Oder dann, Herr, mir widerfahre, wie du gesagt hast. Sie fügt sich dem Wort Gottes. Also mir passiert so, wie du gewollt hast, wie du geplant hast. Also ich weiß von keinem Mann, ich habe ein Problem und so weiter, aber ich nehme das aus Gottes Hand jetzt. Ich verstehe das alles nicht. Und wir haben auch so viele Dinge, die wir nicht verstehen und einfach aus Gottes Hand nehmen können. Oder ein Schwert wird durch deine Seele gehen, liebe Maria. Und das ist dein Sohn, so hören wir da und so miterleben, wie der Sohn ihr genommen wird, die ganze Hoffnung genommen wird, das ist dein Sohn. So, nur nebenbei, am Samstag wird dann das Thema sein, Wege, die zu Gott führen. Und ich möchte dir Wege aufzeichnen, die zu Gott führen. Nicht alle Wege, die wir denken, die gut sind, führen zu Gott. Pharisäertum führt uns nicht zu Gott. Aber Atheismus führt uns vielleicht zu Gott. Weißt du, Verzweiflung führt uns zu Gott. Krankheit führt uns zu Gott. Es gibt so viele Wege, wo wir gar nicht glauben. Wir denken, die bringen uns von Gott weg. Anfechtungen, Angriffe, Nöte, die bringen uns zu Gott. Über die Wege, die uns zu Gott bringen. Und Gott hat mir ein paar Sachen gezeigt, die möchte ich mit euch loswerden oder teilen. Und am nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, wie verherrlicht man Jesus? Alles so in Anbetung geht in diese Richtung, aber wie verherrlicht man Jesus? Es ist ein Geheimnis, ein Geheimrezept werde ich euch verraten. Und heute Morgen unsere Botschaft, was auf uns, meinem Herzen liegt, unser Gott ist ein barmherziger Gott. Weißt du, er ist barmherziger als manche Menschen, die es glauben und denken. Weißt du, die meisten Leute, die denken, Gott ist ein Polizist, der mit dem Strafzettel überall hinter dir herläuft und aufschreibt, was du falsch sagst, was du falsch denkst oder irgendwie was, einen Fehler machst und wartet nur drauf, dass er dir auf die Finger klopfen kann, wenn du einen Fehler machst. Gott ist anders. Gott ist kein Polizist. Gott ist kein Tyrann, der die Menschen diktiert und sagt, mach das, mach das, mach das, mach das. Gott hat uns freien Willen gegeben. Ich kann mich entscheiden bei Gott. Also Gott ist anders, als wir denken und gnädiger, als alle Menschen sich vorstellen können. Ich möchte dir ein paar Wahrheiten sagen, vielleicht bist du schockiert nachher, aber mir ist egal, ich habe einen gnädigen Gott gefunden. Einen Gott, der gnädig, barmherzig und gütig ist und langmütig ist und er hält die Treue bis ins tausendste Glied. Also das ist unser Gott, auch wenn wir untreu sind. Um Davids Willen, da geht es Generationen, wo Gott sich um Menschen erbarmt. Die Güte Gottes übertrifft alles, was wir auf dieser Welt kennen und wissen und verstehen. Für Gott gibt es keine richtige Beschreibung in dieser Welt. Er ist barmherzig. Na, was ist das? Was ist das? Er ist barmherzig. Mit der Geburt Jesu hat sich Gott selbst offenbart. Es ist ein Teil seiner Gottes Offenbarung, die Geburt Jesu. Und dann der zweite Teil, wie Gott sich noch offenbart hat, er hat seinen Geist gesandt, den Heiligen Geist, auf die Bitte von Jesus hin. Und das ist der dritte Teil der Liebe Gottes, der Heilige Geist. Und wir dürfen ihn entdecken jetzt durch die Gnade Gottes. Der Heilige Geist verklärt uns Jesus, macht uns Jesus größer und größer. Das, was niemand uns zeigen konnte, zeigt uns der Heilige Geist. Und durch die Barmherzigkeit Gottes, durch Jesus und den Heiligen Geist, entdecken wir den Vater. Keine Religion bisher, weder Juden noch Heiden, haben einen Vater gehabt. Immer Gott Zeus und Gott Jupiter mit dem Schwert und Blitz und Donner. Oder der Gott Jehova, ein strafender, züchtender Gott, der die Völker niedermetzen lässt. Eigentlich, weißt du, wir schimpfen auf die Moslems. Man müsste den Koran verbieten, ist jugendfeindlich. Wir müssten das Alte Testament auch verbieten. Es ist menschenfeindlich. Weißt du, da sollen Menschen niedergemetzelt werden. Die Amalekiter, die sollen total ausgerottet werden. Der arme Abraham soll seinen Sohn opfern. Menschenopfer und so weiter. Wie viele Tiere geschlachtet worden sind. Weißt du, und das auf die brutalste Art und Weise. Diese Schächten. Das ist beim lebendigen Leib nicht, dass du zuerst das Tier betäufst. Nein, geschächtet beim vollen Bewusstsein, die Gurgel durchschneiden. Ein blutrünstiger Gott. Das ist dieser Gott des Alten Testaments. Und plötzlich im Neuen Testament keine Tieropfer, keine Priester mehr, kein Tempel mehr. Total was anderes. Und der liebe Gott heißt jetzt Vater. Im Alten Testament konnte man nichts sagen. Aber, lieber Vater, aber der Heilige Geist und Jesus lehren uns eine total andere Theologie. Aber, lieber Vater, Gott ist ein barmherziger Gott geworden. Weihnachten, Ostern und Pfingsten, das sind die drei großen Offenbarungen Gottes. Er sandte Jesus, er weckte Jesus auf und er sandte den Heiligen Geist. Dieser dreifaltige Gott ist beteiligt hier voll in dem ganzen Erlösungsgeschehen. In Jesus sehen wir die unendliche Liebe Gottes, Gott zum Anfassen. Wir haben hier so schöne Krippe, vielleicht kannst du vorbeikommen. Guck mal, dieser Heiland hier, Gott zum Anfassen. Der Herr Jesus war nicht größer, Gott zum Anfassen. Ja, und das ist Jesus geworden, Gott zum Anfassen. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das begreifen. In Jesus ist Gott zum Anfassen geworden. Nicht, dass ich in Ohnmacht falle, tot zu Boden falle. Da ist niemand vor Jesus tot zusammengebrochen. Es war ein Gott zum Anfassen. Die Weisen, die kamen und sie beteten ihn an und taten ihre Schätze auf und alles, was in ihrem Herzen war. Mit Jesus fängt eine unendliche Geschichte der Barmherzigkeit und Güte Gottes an. Und dann, das wird noch fortgesetzt mit dem Heiligen Geist, dann wir bekommen Jesus noch viel lieber und verlieben uns so, dass man nicht mal dass das Worte, einfach Worte fehlen, um diese Liebe auszudrücken. Alles, was an Weihnachten geschah, kann gar nicht mehr größer gedacht werden, gar nicht größer beschrieben werden, gar nicht. Das übertrifft alles, was Weihnachten war. Gott sandte seinen Sohn. Ich muss vorstellen, gab alles. Und dann ein paar Tage später, ein paar Wochen später oder ein paar Jahre später, sandte den Heiligen Geist in den Menschen. Die Güte Gottes übersteigt alle menschlichen Vorstellungen, alle menschlichen Fantasien. Deshalb konnten die Juden das nicht fassen, dass Jesus gekommen ist. Deshalb konnten auch die Heiden kaum fassen. Ja, die haben keinen Gott, keinen Tempel, keinen Altar, keine Priester. Die brauchen das alles gar nicht. Die Christen, das war so ein Stein des Anstoßes. Die brauchen das alles gar nicht. Die haben das im Herzen. Gott hat man im Herzen. Und das ist, was Gott gewollt hat. Das Neue Testament beginnt mit diesem großen Heilsdrama. Gott überwindet alle Barrieren und wird menschlich, was die Menschen sich so aufgebaut haben. Weißt du, heilig, rühre nicht an. Früher hast du nur in die Bundeslade reingeguckt, bist schon tot umgefallen. Und heute darfst du in die Krippe reingucken und die Weisen kamen, die Hirten kamen und sie beteten an und sind nicht tot umgefallen. Wir haben einen anderen Gott, Leute. Hier demonstriert Weihnachten demonstriert sich die Gottheit selbst und er geht zu seinen Feinden, offenbart sich seinen Feinden. Er wagt seinen eigenen Sohn den Feinden auszuliefern. Und wir sind alle Gottes Feinde gewesen. Wir waren alle Sünder. Der Teufel regierte auf dieser Welt. Hier zeigt sich Gott von einer Seite, die man bisher noch gar nicht kannte, weder die Heiden noch die Juden. Hier, er geht den Verlorenen nach, er kam zu den Seinen und er suchte das Verlorene, er suchte die Verdammten, er ging zu denen hin, sogar unser Herr Jesus Christus, wenn du deinen Petrusbrief studierst, er stieg hinab bis an den untersten Örter der Hölle, der Unterwelt, des Totenreiches. Guck mal, der Herr hat vor nichts Angst gehabt, Gott hat vor niemand Angst gehabt und er war ohne Scheu, ging zu den Menschen, wo überhaupt eine lebendige Seele zu hoffen und zu erwarten war. So einen Gott hat es bisher noch gar nicht gegeben. Die ganzen Bilder, die wir von Gott hatten, 4000 Jahre lang Religionsgeschichte und so weiter und Wissenschaft und Theologie, so einen Gott hatte man nicht, der sich den Menschen so nähert zum Anfassen. Sogar er hat Windeln gebraucht. Ihr Kinderlein, oh, kommet doch all, so und so weiter. In Krippe liegt es und in Windeln gewickelt werdet ihr sehen, diesen Jesus, so natürlich, so menschlich. Jesus ist eine ganz neue Gotteserscheinung. Und ich möchte dir Freude auf Weihnachten zubereiten. Und ich möchte hier einfach sagen, Gott ist viel, viel größer und viel schöner und viel mächtiger. Wenn du so ein Kind siehst, sagst, vollkommen. Das ist noch nicht vollendet, aber vollkommen. In Jesus wird Gott, unser Gott. Weißt du, die ganzen Religionen hatten ein bisschen nur Wüstengötter. Ob es jetzt der Islam ist, ein Allah, ein Wüstengott, oder Jahwe, Jehova, oder wie die Juden ihren Gott auch immer nannten und so weiter, war auch nur aus der Wüste auf Sinai, offenbart nichts in Jerusalem und nichts in Israel. Also dieser, oder in Babylon, die hatten ihre Gottoffenbarung aus Babylon mitgebracht. Das die einzige Gottesoffenbarung, reelle Gottesoffenbarung, die wirklich geschah, passierte in Israel durch Jesus. Nur Jesus hat Gott offenbart. Alles andere waren auch um Israel herum, die ganzen Offenbarungen und Erkenntnisse Gottes. Aber die wahre Gotteserkenntnis in Israel. Und in Israel ist Gott Mensch geworden, Gott reell geworden. Und wir möchten irgendwie mit Gottes Hilfe und der Hilfe des Heiligen Geistes begreifen, was Jesus alles so getan hat, was er uns alles gebracht hat. In Jesus haben wir einen menschlichen Gott. Als wir mal eine Andacht hatten, und zwar für mich, weißt du, manchmal lernt man auch von Kindern was. Wir lesen da fortlaufend unsere biblische Geschichte, das Alte Testament damals, und dann haben wir gelesen, was da alles so passiert hat, wie Gott befohlen hat, wie Gott sogar einen König verworfen hat, weil er nicht so radikal war mit den Amalekitern, und Saul hat seinen Thron verloren deswegen, weil er sie nicht alle niedergemetzelt hat. Dann sitzt mein Sohn da und sagt, Papa, aber das war Gott oder muss Gott gewesen sein, bevor er Christ geworden ist. Das war Gott, bevor er Christ geworden ist. Und das ist die Barmherzigkeit Gottes. Gott ist Christ geworden. Weißt du, Gott ist zum Anfassen, zum Knuddeln sogar. So ein Kind, Mutter Maria. Oh, selig sind die Brüste, die dich gesäugt haben, hat jemand mal in der Bibel gesagt. Weißt du, Gott zum Knuddeln, zum Knutschen. Und dann kommt dieser alte Simeon, die alte Hanna, die nehmen es in der Hand und sagen, oh, jetzt kann ich in die Ewigkeit gehen, jetzt kann ich sterben, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Die knuddeln Jesus. Und das konnte man sich vorher gar nicht vorstellen, Vater zu sagen. Also, wer kann das sagen? Wer kann sich das erlauben? Im gesamten Judentum war das nicht drin. Und im Heidentum schon gar nicht. Wer kann Vater sagen? Und jetzt Gott zum Anfassen. Wir haben jetzt einen Gott, der mit uns mitfühlt, der uns versteht, der alles mitgemacht hat, was überhaupt ein Mensch je erleben kann, hat Jesus durchlebt. Weißt du, Gott ist nicht mehr zornig auf uns Menschen. Gott straft nicht mehr und flucht nicht mehr und verflucht auch niemand mehr. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wir haben einen ganz total anderen Gott. Gott hat seine Meinung geändert. Dies ist mein lieber Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Jetzt müssen alle Priester und alle Theologen plötzlich umdenken. Durch Jesus haben wir einen Heiland. Und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Einen liebenden, barmherzigen Gott haben wir. Und das war der Grund, warum die Christen und die Religiösen alle so schnell auf alle ihre Gottheiten verzichten konnten. Jetzt haben wir einen Gott, mit dem kann man durch dick und dünn gehen. Mit dem kann man sogar Pferde stehlen, Entschuldigung. Aber das ist unser Gott. Dem kann man was vertrauen, dem kann man was anvertrauen. In seiner Barmherzigkeit verzeiht Gott allen alles, ohne Vorleistung, ohne Bedingungen. Im Gegenteil, er beschenkt die Menschen. Er gibt ihnen noch den Heiligen Geist. Und er erwartet von uns nur Dankbarkeit. Das ist alles, was Gott von uns erwartet. Wir müssen nichts leisten und nichts zustande bringen. Jesus ist das Angebot und die Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. Das ist Jesus. Der normale, sterbliche Mensch kann zu Gott nicht kommen, aber er kann zu Jesus kommen. Das ist so menschlich. Da muss nur den Namen Jesus anrufen. Und er plötzlich spürt er die Gegenwart Gottes. Weißt du, an Jesus scheiden sich plötzlich die Geister. Mach das, probier mal. Geh auf den Leopoldplatz und sag, Jesus, entweder kriegst du eine Ohrfeige oder die Leute laufen davon. Kriegen Angst und geraten in Panik. Erzähl deinen Nachbarn und so weiter. Jesus ist ein Name, wo sich die Geister scheiden. Gott sendet seinen Sohn in diese mordende, marotte Menschheit, um mit uns Frieden zu schließen. Also das war ein Risiko, das war ein Wagnis vom Himmel her. Das übersteigt alle menschliches Denkvermögen, alles, was wir uns vorstellen können. Das war Selbstmord Gottes, Jesus in diese Welt zu schicken, bei diesen Banditen, bei diesen Verbrechern, zu diesen Juden, zu den Römern, zu der Welt. Das war ein Verbrechen, Jesus den Menschen, diesen Bestien zu überlassen, vom Teufel besessen, lauter Besessene um ihn herum. Da kommt kaum vom Berg runter, da stehen schon Dämonen und schreien und brüllen. Und in solch eine Welt voller Dämonen, voller Verbrecher, voller Gottlosen, voller böswilligen Menschen, schickt Gott seinen Sohn, um uns zu retten. Würdest du das mit deinem Sohn, mit deiner Tochter machen? Ja, du bist auch nicht Gott. Aber hier, er schickt einen Jungen, dieses Baby, und das übersteigt alle bekannten Vorstellungen von Gott. Gott kommt zu den Menschen. Nicht Menschen suchen Gott, den Weg zu Gott, sondern Gott sucht den Weg zu uns Menschen. Das ist Richtungsänderung. Gott geht ganz anders vor. Der himmlische Vater offenbart folglich im Geschick, im Geschick Jesu, seine Güte, dass es gar nicht mehr größer gedacht werden kann. So sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. So sehr, mehr kann man nicht mehr lieben. Gott ist immer noch der Richter des Universums, das will ich auch die Wahrheit draufstellen, er ist immer noch der Richter. Doch seit Jesus richtet er nach ganz anderen Gesetzen und Gesichtspunkten. Gott ist immer noch der Richter, der Heilige, Gott, der verzehrende Feuer, das verzehrende Feuer, er ist das. Aber seit Jesus richtet Gott total anders, straft ganz anders, behandelt die Menschen ganz anders. Jetzt wird alles an Jesus gemessen. Das ist das Geheimnis Gottes. Jetzt wird alles nicht mehr nach dem Gesetz gemessen, sondern nimmst du Jesus an oder nimmst du ihn nicht an? Da scheiden sich die Geister. Seit der Zeit von damals. Nehmen die Menschen seinen Sohn an, dann ist alles vergeben, alles vergessen. Dann können sie Gott ins Angesicht schauen, dann können sie in Frieden leben, da ist alles neu. Dann erlebt man die andere Seite Gottes, wenn man Jesus annimmt und nicht mehr den Zorn. Akzeptiert man Jesus nicht, dann ist man verflucht, verdammt, dahingegeben für alle Ewigkeit. Also entweder oder, an Jesus kommt niemand vorbei letztendlich, muss sich jeder stellen. Weißt du, dann ist man unter einer größeren Strafe. Weißt du, da muss noch kein Gesetz übertreten haben. Du kannst ganz anständig leben, du gehst trotzdem verloren. Sogar anständige Menschen gehen verloren, weil sie Jesus nicht annehmen. Pharisäer gehen verloren, weil sie Jesus nicht annehmen. Selbstgerechte, Scheinheilige gehen verloren, weil sie Jesus nicht akzeptieren. An Jesus scheiden sich die Geister. Weißt du, du musst kein Verbrecher sein. Was ist Sünde? Die meisten Leute haben keine Ahnung, was Sünde ist. Sünde ist das Angebot Gottes nicht annehmen. Und das Angebot manifestiert sich in Jesus. Nur in Jesus. Und wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, kann alles haben, hat den Tod in sich und ist dahin gegeben. Über unser ewiges Schicksal entscheiden nur wir, nicht der liebe Gott. Über unser ewiges Schicksal entscheidet kein einziger Mensch, sondern nur Gott. Und nicht Gott, sondern wir selber. Nehmen wir Jesus an, nehmen wir ihn nicht an. Unsere Entscheidung für oder gegen Jesus bestimmt unser ewiges Schicksal. Frage nach der Ewigkeit, wie geht's weiter? Das Urteil Gottes wird bestimmt. Hast du meinen Sohn angenommen? Akzeptierst du ihn? Wir haben es in der Hand, unsere Ewigkeit. Jeder Einzelne hat seine Ewigkeit selbst in der Hand. Gott hat es jetzt uns überlassen. Was machst du mit Jesus? Was soll ich mit diesem tun? Vielleicht fragst du dich, solltest besser der Predigt zuhören und aufpassen? Solltest Gottes Wort lesen? Solltest mehr Gott fragen? Was soll ich mit Jesus jetzt anfangen? Auch wenn du religiös bist. So viele religiöse Menschen gehen verloren, weil sie mit Jesus nichts anfangen können. Ja, ist gut. Christen. Weißt du, aber die sind Christen ohne Christus. Deshalb, was fange ich mit Jesus an? Wie geht's mit Jesus weiter? Wir haben es in der Hand. Jeder Einzelne von uns. Unser Gott ist ein barmherziger Gott. Er gibt uns Jesus und dann sagt, jetzt kannst du leben. Und Christus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir sind verantwortlich, was wir aus unserem Leben machen. Wir legen uns fest, nehmen wir Jesus an. Also, das ist Evangelium, frohe Botschaft, gute Nachricht. Gott zwingt sich keine Menschen auf, hat sich auch den Juden nicht aufgezwungen, auch den Heiden zwingt er sich nicht auf. Weißt du, der Mensch besitzt von Gott aus etwas in seinem Inneren, das auf Gott reagiert, er spürt, das ist Gott. Dieses Gottesbewusstsein, dieses Monogramm Gottes hat jeder Mensch in sich. Ob er will oder nicht glaubt, ob er Atheist ist, Christ, Faschist, was er auch immer ist, der hat dieses Monogramm Gottes in sich. Der kann das nicht verleugnen. Weißt du, Gott hat sich festgeschrieben in unserem Leben. Und der Mensch verlangt immer nach Gott. Aber Gott hat sein Angebot gemacht, Jesus, nimmst du ihn an? In und durch Jesus hat Gott sich selbst gerichtet, hat Gott uns alles vermittelt, alles rübergebracht. Gott hat alle Schuld auf sich genommen. Mit dieser Geburt Jesu wurde ein Sünder, ein heiliger Sünder geboren, der uns erlösen soll, der uns befreien soll, der uns aus der Hölle holen soll. Und jetzt gilt eine ganz neue Form, ein ganz neues Gesetz, eine ganz neue Norm. Jetzt kann ich annehmen oder ablehnen. Jetzt kann ich das akzeptieren oder das kann ich verwerfen. Jetzt liegt es an mir. Akzeptiere ich Jesus, dann heißt es wie beim Gericht, die ganze Strafe geht zu Staatslasten, alles wird bezahlt, verstehst du, du bist frei, du kannst rausgehen aus dem Gerichtssaal und du bist total frei, nicht einmal, dass du jetzt auch noch was bezahlen musst für die Gerichtsverhandlung. Zu Lasten Gottes geht alles, auf Kosten Gottes, auf die Rechnung Gottes geht die ganze Verhandlung. Wenn du Jesus akzeptierst, bist du unter der Barmherzigkeit Gottes, lebst in einer anderen Wirklichkeit, total anderen Wirklichkeit. Alles ist, auch wenn alles gegen dich ist und alles gegen dich spricht, du bist gut aufgehoben in den Händen Gottes. Und das ist fantastisch für mich. Als ich so über das Thema nachdachte, Gott ist ein barmherziger Gott, weißt du, dann habe ich keine Angst mehr vor der Ewigkeit bekommen. Da bin ich plötzlich ganz frei, ungeniert. Ich kann jetzt in die Ewigkeit gehen und ich weiß, ich habe einen barmherzigen Gott, der wartet auf mich, der empfängt mich. Dann ist die ganze Höllenlehre, das ganze Gefasle von der Hölle, das ganze Geschwätz von der Hölle, das ist nur leeres Geschwätz, kein Thema mehr für mich. Denn seit Jesus gekommen ist, gibt es keine Hölle mehr. Er hat die Hölle überwunden. Tod und Teufel hat er besiegt, eins für allemal. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel, auf Erden und unter der Erde und hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Herr ist der Chef von der Hölle. Der Herr hat das alles in der Hand. Und das ist so wichtig. Für mich ist die Hölle kein Thema mehr. Denn ich bin Kind Gottes. Das ist ein Thema für die, die Jesus nicht kennen. Oder mit Jesus nichts anfangen wollen und mit Jesus nicht anstellen können. Die haben ein schlechtes Gewissen. Die plagt es. Ja, wie geht's mit uns weiter? Oder wir wissen nichts. Das ist die beste, die faulste Ausrede. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist eine faule Ausrede. Weihnachten, Gott hat sein wahres Gesicht gezeigt, uns Menschen. Bisher war er immer verborgen. Bisher durfte niemand sogar ein Bild von Gott machen. Du darfst dir kein Bildnis machen. Da war sogar das erste Gebot oder das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen von niemand. Und deshalb, die Heiden haben dann Götzenbilder gemacht, die Juden haben dann absolut keine Bilder mehr gehabt, also ein Extrem oder das andere Extrem. Und jetzt plötzlich wissen wir, wie Jesus ausgesehen hat. Er hat so ausgesehen wie du und ich. Er hat so ausgesehen wie du und ich. Jetzt wissen wir, wie Gott denkt, wie Gott fühlt. Und jetzt hat Gott uns oder Jesus uns das Vaterherz offenbart. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Fantastisch. Jetzt haben wir eine Vorstellung von Gott. Er war genau so wie alle anderen Menschen, dass sogar mit einem Kuss verraten werden musste. Das ist er. Man hat gar nicht unterscheiden können von den anderen Menschen, die dort im Garten Gethsemane waren. Und den Rest, den wir noch nicht von Jesus wissen, offenbart uns der Heilige Geist. Und der Heilige Geist erforscht alle Tiefen der Gottheit und bringt uns rüber. Das ist der Heilige Geist. Und gibt uns eine neue Identität. Bisher war Gott der unbekannte Gott oder der daseinende Gott, aber mehr auch nicht. Aber jetzt in Jesus sehen wir das Ebenbild Gottes, des unsichtbaren Gottes. Das wird plötzlich sichtbar. Gott ist kein verborgener Gott mehr. Das kann man heute nicht mehr kommen und sagen, ich möchte euch heute am Altar des unbekannten Gottes verkündigen, den bekannten Gott. Gott ist bekannt. Seit 2000 Jahren kann jeder erfahren, wer Gott ist, wie Gott aussieht, wie Gott denkt, wie Gott fühlt, wie Gott empfindet. Es ist ein altes, schönes Lied. Mir ist Erbarmen widerfahren. Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Erbarmen ist mir widerfahren. Das ist Gnade Gottes. Weißt du, dass er zu uns kam, der hätte auch auf Mars gehen können oder zum Jupiter oder auf irgendeinen anderen Planeten. Vielleicht gibt es dort auch noch Lebewesen, die erlöst werden müssen. Nein, aber er kam zu uns. Halleluja. Er kam auf diese Welt. Jetzt bekleidet Gott sich mit Erbarmen, nimmt die Schürze und fängt an, die Füße zu waschen den Leuten. Gott wird demütig und klein und fängt an zu dienen. Deswegen kam Jesus, Gutes zu tun und die Menschen zu befreien, die vom Satan überwältigt waren. Weißt du, mir ist so groß geworden im Lauf der Jahre, wo ich Gott diene. Auch wenn alle schlecht über mich reden und schlecht über mich denken, schlecht über mich schreiben und so weiter. Jesus wird immer Gutes über mir reden. Er wird immer Gutes sagen. Vater, der ist in Ordnung. Auch wenn alle Menschen, und nimm das für dich, weißt du hast Gnade bei Gott gefunden, Noah fand schon Gnade bei Gott, und egal, was die Leute über dich denken, schreiben, lesen und was weiß ich, Gott denkt gut über dich. Kannst du Amen sagen? Bist du einverstanden? Gott denkt gut über dich. Jesus denkt gut über dich. Vater, lass Gnade walten. So, wenn eine Mutter ein lediges Kind in die Ehe mitbringt und so weiter, und dann heiraten sie und so weiter, und die haben noch andere Kinder, aber die beschützt ihr Kind. Das ist mein Sohn, meine Tochter. Und Stiefvater, du darfst nichts tun. Die Barmherzigkeit Gottes wertet unser Leben auf. Gott ist sehr barmherzig. Das Vaterherz Gottes schlägt für uns, seit Jesus da war. Gott will nur Gutes tun, überlegt sich die ganze Zeit, was kann ich ihm tun, wie kann ich ihm mit Güte überschütten, wie kann ich ihm helfen, wie kann ich ihn fördern, wie kann ich besser versorgen, wie kann er ein schöneres, bequemeres Leben haben, wie kann ich ihn begleiten, wie kann ich ihn beschützen. Gott hat nur Gedanken eines Vaters im Kopf. Er denkt für dich wie ein Vater. Wann kommt mein Sohn, meine Tochter nach Hause? Und wenn du mal nicht nach Hause kommst, dann kann Gott gar nicht schlafen, dann ruft die Polizeistation, Krankenhaus und ruft überall, wo ist mein Sohn, wo ist meine Tochter? Das ist der liebe Gott. Verstehen wir das? Seine Barmherzigkeit ist unfassbar, unfassbar, unbeschreibbar. Ein Einsiedler fragt ja seinen Schutzengel einmal, jeder hat einen Schutzengel, und da fragt er den Schutzengel, lieber Schutzengel, wer wohl unter den Menschen ist in den Augen Gottes der wohlgefälligste aller Menschen? Wer gefällt Gott am allerbesten? Und der Engel sagte ihm, rate mal. Ja, da sagt er, ein Kind im Glanze der Unschuld, sagte der Einsiedler, der Engel sagte, nein. Die Jungfrau Maria jetzt hier, die sich Gott geweiht hat, das ist wahrscheinlich der Gott wohlgefälligste Mensch, wahrscheinlich war er Katholik, und sagt, nein. Dann denkt er, ja, vielleicht ein Märtyrer, der sein Leben Gott hingegeben hat und Gott geweiht hat. Vielleicht ist das der wohlgefälligste Mensch für Gott. Auch nicht. Dann denkt er, ja, vielleicht der Apostel, der hinauszieht ins ferne Land, oder die Missionare, die Seelen für Gott gewinnen. Vielleicht sind das die wohlgefälligsten Menschen, die Gott mag und liebt. Der Engel sagt, nein, rate mal. Und sagt er, klar, weiter nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Also ich habe schon alle Heiligen durchgegangen. Wer ist der Gott wohlgefälligste Mensch? Und dann schaut der Engel und sagt, schau mal runter, dort unten im Tal, im Kerker, im Gefängnis, da sitzen Schwerverbrecher. Aber dort ist einer, der Reue tut und der Buße tut, dem Leid tun, sein Leben. Und sagt, Gott gefallen Menschen, sagt der Engel, Gott gefallen Menschen, die über ihre Sünde, über ihre Fehler weinen, verzweifeln, nicht mehr weiter wissen. Weißt, Freude ist im Himmel bei den Engeln Gottes, wenn ein Sünder Buße tut. Das sind die Menschen, die Gott wohlgefallen. Nicht die Märtyrer und die heilige Jungfrau Maria und nicht irgendwie unschuldige kleine Kinder. Nein, Menschen, die Buße tun, die sind Gott wohlgefällig. Die bekommen seine Barmherzigkeit. Der am allerwenigsten verdient, der Schächer am Kreuz. Wir bekommen billig und so weiter, aber der ist unschuldig und da bekommt er Gnade vor Gott. Ein Liederdichter schrieb dieses Lied, dieses Erbarmungslied. Ich mag es, ich habe gestern probiert zu finden. Also wir haben Noten sogar dafür. Vielleicht lernen wir es irgendwann mal. Aber die schon länger bei der Gemeinde sind, wissen. Und ich möchte von dem Erbarmen Gottes die Strophen hier vorlesen. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, der ich nicht wert bin. Das zähle ich zu den Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit, sagt der Liederdichter. Aus dem 17. Jahrhundert ist das Lied. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohnes noch mich rein. Wo kam das her? Warum geschieht? Erbarmen ist es und weiter nichts. Erbarmen und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann's nur Erbarmen nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut. Ich rühme die Barmherzigkeit. Dies lass ich kein Geschöpf mir rauben, auch keinem Teufel und nichts. Das lasse ich mir nicht nehmen, dieses Rühmen. Und Geschwister, das sollte auch bei uns. Wir sollten uns nichts anderes rühmen. Ja, das haben wir getan, das hat der Pastor getan, das hat die Schwester getan. Nein, die Barmherzigkeit Gottes muss gerühmt werden. Der Dichter sagt es. Das lasse ich mir von keinem Geschöpf nehmen. Das soll mein einzig Rühmen sein. Auf dieses Erbarmen will ich glauben. Auf dieses bete ich auch allein. Und auch dieses dulde ich in der Not. Da auf dieses hoffe ich noch im Tod. Erbarmen, Erbarmen, Erbarmen. Warte nicht, dass der Priester kommt und die letzte Ölung dir gibt. Warte auf das Erbarmen Gottes. Ich weiß, ich bin in seine Hände gezeichnet und niemand darf und kann mich aus seiner Hand reißen. 5. Strophe. Gott, der du reich bist an Erbarmen, nimm dein Erbarmen nicht von mir und führ durch den Tod mich Armen, durch meines Heilands Tod zu dir. Da bin ich ewig hoch erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Und rühme die Barmherzigkeit. Das musst du lernen. Weißt du, das ist wichtig fürs Sterben. Nicht nur zum Leben, sondern auch zum Sterben. Und der Glaube an Gott ist etwas nicht nur zum Leben. Vergiss es. Da kommst du so und so durch. Da brauchst du Gott nicht. Aber zum Sterben, in der Todesstunde. Dann, wenn du vor den Toren der Ewigkeit stehst, da brauchst du das Erbarmen Gottes. Erbarmen, beziehungsweise Barmherzigkeit. Das ist das große Thema der Anbetung Gottes, des Gebetes überhaupt. Das einzige Gebet, das Gott überhaupt hört. Herr, erbarm dich meiner. Da hat der Blinde das gerufen zu, Herr, erbarm dich meiner. Hab Mitleid, Herr. Gott ist es, der uns vom Elend befreien kann. Gott ist es, der Mitleid mit uns hat. Gott ist es, der unser Herz spürt, wie wir empfinden. Gott ist es, der uns aus dem Negativen herausreißt und erlöst. Gott ist es, der uns in Sicherheit bringt. Erbarmen ist es. Verdient? Pharisäer versuchen, das zu verdienen. Die können nicht. Paulus hat versucht, sein Leben lang. Er war ein Pharisäer von Pharisäern. Er war super fromm. Und das hat nichts ihm gebracht. Er hat gebetet wie der Weltmeister. Das hat ihm nichts gebracht. Erst als er das Erbarmen Gottes begriff. Wer wird mich erlösen, mich Elenden? Als Jesus Christus, der Erbarmer. Und rühme ich die Barmherzigkeit. Wer Jesus nicht kennt und nicht kennen will, der lebt noch im Judentum oder im Heidentum, egal irgendwo befindet er sich. Der redet nur vom Zorn Gottes. Auf uns wartet ein schreckliches Gericht. Der weiß nur den Strafen Gott und versucht dann mit allen möglichen Mitteln Gott zu besänftigen. Ob Menschenopfer, die Mayas und Inkas und so weiter, da haben sie Menschenopfer gebracht, damit Gott wieder günstig gestimmt ist. Gott braucht heute kein Blut, er hat das Blut seines Sohnes angenommen und reinigt uns von aller Untugend. Gott braucht die Menschenopfer und die Menschenleistungen nicht. Und der braucht nicht mal einen Huhn, dass man Gott opfert. Manche Religionen opfern nur Hühner. Der braucht gar nichts. Gott braucht auch kein Geld. Gott braucht keinerlei menschliche Opfer mehr, um uns zu erlösen. Er hat es getan durch Jesus Christus. Und Gott ist uns gnädig geworden. Dies ist mein Sohn. Erst durch seine Verkündigung und seine Leiden haben wir einen anderen Gott. In Lukas 6, 36 heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Weißt du, seid Jesus. Unser Vater ist ein barmherziger Vater. Der erbarmt sich. Selbst wenn du der größte Lump wärst, Gott erbarmt sich deiner, Halleluja. Gott liebt die Lumpen. Gott sagt, kommt her, bringt mir alle Lumpen her. Ja, hörte, was Jesus sagt. Geht an den Hecken und Zäunen und nötigt sie hereinzukommen. Die Penner, die Arbeitslosen, die Schwachen, die Kranken, die Ausgestoßenen, die Aussätzigen, geht und nötigt sie herein. Die Feinen, die zur Hochzeit geladen waren, die sind nicht gekommen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir haben einen barmherzigen Vater im Himmel, Lukas 6, 36. Gott ist ein barmherziger Vater. Und hör mal dann, Jesus beschreibt uns den Vater total anderer Art und Weise. Weißt du, wenn ihr arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bitten? Ihr werdet keinen Stein bekommen und keine Schlange bekommen. Ihr werdet den Heiligen Geist bekommen, wenn ihr arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben. Weißt du, wie menschliche Väter, wir sind nur ein Abbild und Abklatsch von dem himmlischen Vater. Gott ist ein barmherziger Vater, ein barmherziger Gott. Erbarmen ist die Aufmerksamkeit des göttlichen Herzens. Vor Jesus wusste der Mensch nichts von dem Inneren Gottes, wie Gott innen drin fühlt, wie Gott innen drin ist. Aber seit Jesus und dem Heiligen Geist wissen wir die Tiefen der Gottheit, wie Gott uns unendlich liebt. Gott geht uns täglich nach, stündlich nach, ist immer hinter uns her. Wir erfahren, was Gott fühlt. Und heute darf sich jeder Mensch Gott nähern, egal wo er ist. Und zwar sofort mit einem Schlag kann er zu Gott kommen, ohne Priester, ohne Blutopfer, ohne Tieropfer, ohne Heiligtümer, ohne irgendwelche Tempel. Du bist da. Herr, danke dir. So einfach geht es. Und du bist schon eingeschaltet auf Empfang der göttlichen Gnade und Barmherzigkeit. Ein elender Sünder darf zu einem heiligen Gott beten und darf Erhörung finden und darf Gnade finden. Der Schächer betet nur ein Gebet und wird errettet. Der Sünder im Tempel betet nur ein Gebet, der Zöllner, und sagt, Gott sei mir gnädig, sei mir barmherzig, sei mir Sünder gnädig. Und er geht davon und ist gerechtfertigt. Und guck mal, was für eine Litanei der Pharisäer runterleiert. Und da passiert gar nichts. Du siehst also, Gott ist ein barmherziger Gott im Neuen Testament. Jesus sagt, wer zu mir kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Der geht gerechtfertigt davon und zieht fröhlich seine Straße weiter, wenn er Jesus begegnet. Durch Jesus hat sich die Barmherzigkeit Gottes bei uns offenbart. Jesus lehrte uns die Wahrheit über Gott, was Gott wirklich ist, wie Gott wirklich denkt. Weißt du, Gott hat den Menschen so angenommen, wie er ist, hat dieses Leben, wie der Mensch gelebt hat, hat gesagt, ich will das gar nicht interessieren, das interessiert mich. Wer Jesus akzeptiert, der ist rein. Und zwar im selben Moment, im selben Augenblick. Und Gott, Jesus war dieser Reine, dieser Vollkommene. Jesu Opfer wurde angenommen von Gott. In Epheser Kapitel 2, Vers 8 sagt der Apostel Paulus, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Ihr seid aus Gnade selig geworden. Überleg einmal. Und das ist nicht von euch, das ist von Gott. Von dem, der ein sündloses Leben führte, der gerecht war, der an deiner Stelle als Stellvertreter gestorben ist. Du darfst frei nach Hause gehen. Jesus ist die große Gabe Gottes. Wer jetzt Jesus annimmt, der wird reich beschenkt. Das mit einem Schlag, wie im Mittelalter so die Ritter, plötzlich da als Ritter geschlagen, geadelt, mit einem Schlag. Du bist ein Heiliger, ein Vollkommener, ein Perfekter, ein vollkommenes Kind Gottes. Weißt du, wer Jesus annimmt, der wird sofort geadelt. Egal was vorher war, was vorher gewesen ist, was du noch vorher gegessen hast oder getrunken hast. Ich habe mal einen Fall erlebt, das habe ich nicht so oft erlebt. Da kommt jemand in unsere Versammlung stockbesoffen und torkelt rein, krakeelt und so weiter. Und damals war ich noch ein bisschen anders wie heute, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, irgendwas passiert bei mir. Ich gehe auf den hin, schüttle ihn durch und sage, im Namen Jesu, der Herr macht dich frei, und schimpf ein bisschen mit ihm, aber im Namen Jesu. Und der ist hellwach, der Rausch war vorbei. Du, der spricht, als wenn er noch nie was getrunken hätte. Und reagiert total anders. Plötzlich war der ganze Rausch verflogen und ist wie ein vernünftiger Mensch und hat sein Leben Jesus übergeben und ist später nachher auf die Bibelschule gegangen und Prediger geworden. Aber das habe ich noch nie erlebt. So in einem Moment legt die Hände im Namen Jesu. Der schüttelt sich ein bisschen, zittert ein bisschen und ist sauber, trocken. Und er blieb trocken, der blieb bis zum Rest. Also was ich heute noch von ihm weiß, er ist immer noch trocken und dient seinem Gott. Keine Entzugssachen und keine Entzugserscheinungen. Weißt du, sowas gibt's auch. Sowas gibt's auch. Im Alten Testament handelte Gott immer in Gerechtigkeit. Weißt du, es gibt zwei Arten, wie Gott Menschen begegnet und Menschen behandelt. Entweder in der Gerechtigkeit oder in der Gnade. Zwei Sachen. Gerechtigkeit oder Gnade. Und im Alten Testament handelte Gott in seiner Gerechtigkeit. Jeder bekam das, was er verdiente. Was er säte, das hat er geerntet. Israel ist uns so ein lebendiges Beispiel dafür. Und so hat es am Gott abgewiesen. Und natürlich hat Gott sie auch abgewiesen. Im Neuen Testament ist Gnade. Im Neuen Testament ist Gnade, die heilsame Gnade ist erschienen. Im Neuen Testament nimmt Gott aus Gnade und Liebe den Sünder an. Ein Sünder so wie du und mich und ich. Paulus sagt, ich bin sogar der größte Sünder. Muss vorstellen, dieser fromme Apostel bezeichnet sich ungeniert. Ich bin der größte Sünder. Schämt sich gar nicht, dass mal Sünder gewesen ist. Weißt du, wir müssen uns nicht mehr schämen in unserer Vergangenheit, wenn wir von Gott angenommen worden sind. Und da müssen wir nicht nachher Seelenstriptease machen und erzählen alles, was wir so gemacht haben. Nein, ich war ein Sünder, Halleluja, und jetzt diene ich Gott mit Freuden. Gott hat, und die ganzen Heiligen kommen nur aus den Sündern heraus. Das ist die Masse, aus dem Gott Sünder, Heilige macht, aus den Sündern. Da heißt es in Lukas 15, Vers 1 und 2, Jesus nimmt die Sünde an, das ist seine Barmherzigkeit. Da heißt es, dann nahten sich zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst sogar mit ihnen. Du, das ist gute Reklame für Jesus. Dieser nimmt die Sünde an. Ist das nicht fantastisch? Das ist doch eine gute Botschaft. Die Pharisäer nehmen Jesus nicht an, aber dieser nimmt die Sünde an. Hier kommen da die Anständigen, die Frommen und so weiter. Und dann auf der anderen Seite sind die Unanständigen, die Ausgestoßenen, Verurteilten. Aber Jesus verdammt und verurteilt niemand. Dieser nimmt die Sünde an. Hör mal, was das bedeutet. Dieser nimmt die Sünde an, die Ausgegrenzten. Der hat ein Herz für die Verlorenen. Der hat ein Herz für die Verachteten. Jesus nimmt die Sünder nicht nur an. Hör mal, ich sag dir noch weiter. Denn dieser Vers geht noch weiter, wenn du nachher weiterliest. Dieser nimmt nicht nur die Sünde an, sondern der hat mit ihnen auch Gemeinschaft. Der isst auch noch mit ihnen und trinkt noch mit ihnen. Und, bitte halt dich fest, er schläft auch mit ihnen. Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Da hat er übernachtet. Der blieb die ganze Nacht beim Zachäus. Und so weiter. Der ist sogar bei ihnen. Und bleibt sogar ein paar Tage als Gast. Der ist mit den Sündern. Wenn der ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine böse Frau da unten ist, die ihm die Füße salbt. Unser Gott ist anders als die Pharisäer. Halleluja, Halleluja, Gott sei Dank. Oh, sie glauben, die Pharisäer, nur, dass Gott sie liebt, weil sie so anständig sind, so brav sind und so heilig sind. Und so scheinheilig sind. Gott ist für alle Menschen da. Und sie glauben, Gott gepachtet zu haben. Und das ist gefährlich, wenn Menschen anfangen zu glauben, wir haben Gott gepachtet. Gott ist nur auf unserer Seite. Er mag nur uns. Wenn Jesus dabei ist, bei irgendwo, egal was, wenn Jesus dabei ist, da handelt Gott nach ganz anderen Maßstäben. Nach ganz anderen Maßstäben. Dann macht Gott keine Unterschiede, was sie einmal waren, wo sie herkommen, was ihr Beruf ist, was sie gelernt haben. Zum Heilen können sogar Doofe kommen. Ja, Ausgeflippte, Ausrangierte, die dürfen zum Heiland kommen. Er hat Zeit für alle. Da sind alle Menschen ihm angenehm und alle herzlich willkommen. Wer zu Jesus kommt, weißt du, da kommt zu Gott direkt, da gleich mit Gott Verbindung, wird nicht abgewiesen, wird nicht verurteilt, wird nicht in eine Schema gepresst, du musst so werden, dann kannst du so und so. Nein, Gott nimmt uns an, so wie wir sind. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Gott nimmt uns in Jesus Christus so an, wie wir sind. Mit unserem Temperament, mit unserem Charakter, mit unserem Wuchs. Ja, so wie wir sind. Klein, groß, dick, dünn. Gott nimmt uns so an. Und in der Berufung, wie wir zu ihm kommen, Fischer macht er zu Menschenfischer. Verstehst du? Und so, er gebraucht uns in den Berufen, wo wir eigentlich drin stehen. Wir müssen nicht super geistlich werden. Jeder soll in seiner Berufung bleiben, steht es einmal sogar in der Bibel. Wer zu Jesus kommt, der wird also nicht da irgendwie jetzt noch dressiert. Wir haben so viele dressierte Christen. Du musst du erstmal in eine Quarantäne. Nein, beim Heiland, da wirst du ganz anders behandelt. In Liebe. Du kommst zu Jesus. Es gibt ein altes Evangeliumslied, heute, eigentlich könnte ich singen, wenn ich mein, Martha, du hast dein Akkordeon da, aber egal, nächstes Mal werde ich singen. Jesus nimmt die Sünde an, das ist so ein altes Evangelisationslied, da singt man in Evangelisationen draußen auf der Straße oder wo auch immer ist, und ich lese die Strophen hier, auch so altes Evangeliumslied. Das haben die Jansbrüder gesungen, da habe ich zum ersten Mal kennengelernt, dieses Lied. Jesus nimmt die Sünde an, sagt's doch, das Trostwort, dies Trostwort allen, welche auch von der rechten Bahn abgewichen sind, auf verkehrte Wege verfallen sind, hier ist es, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünde an. Herrlich, fantastisch. Keiner Gnade sind wir wert, doch hat er in seinem Worte eidlich sich dafür erklärt. Seht nur, die Gnadenpforte, naja, das verstehen wir nicht, was es ist, Gnadenpforte. Aber okay, das, die Tür, das Tor. Hier, nein, seht nur die Gnadenpforte, hier ist hier völlig aufgetan, Jesus nimmt die Sünde an. Wenn ein Schaf verloren ist, sucht es der treue Hirt. Jesus, der uns nie vergisst, sucht freundlich, treulich das Verirrte, dass es nicht verderben kann. Jesus nimmt die Sünde an. Das haben die Pharisäer gesagt. Ah, dieser? Und das will ein Heiliger sein? Das will der Sohn Gottes sein? Dieser, das ist ja nicht einmal kein richtiger Jude. Dieser nimmt die Sünde an. Also wir... Aber dieser nimmt die Sünde an. Dann Vers 4. Kommet alle, kommet her, kommt ihr betrübten Sünder. Jesus ruft euch und er macht aus Sünder Gotteskinder. Glaubt's doch und dankt. Denkt daran, Jesus nimmt die Sünde an. Und dann, ich Betrübter, komme hier und bekenne meine Sünden. Lasst meinen Heiland mich bei dir Gnade und zur Vergebung finden, dass das Wort mich trösten kann. Jesus nimmt die Sünde an. Ich bin ganz getrosten Mutes, ob die Sünden bluttot wären, müssten sie Kraft deines Blutes dennoch sich in Schneeweiß kehren, da ich gläubig sprechen kann, Jesus nimmt die Sünde an. Mein Gewissen quält mich nicht, will mich das Gesetz verklagen und alles, einfach mit den Leuten wollen mich anklagen und beschuldigen und so weiter. Will das Gesetz mich verklagen, der mich frei und ledig spricht, hat die Schulden abgetragen, dass nichts mich verdammen kann. Jesus nimmt die Sünde an. Jesus nimmt die Sünde an. Mich hat er auch angenommen und den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen und auf den Trost, und auf den Trost sterben kann. Jesus nimmt auch einen Sünder, der nach Hause kommt, wieder an. Barmherziger Gottes. Unbegreiflich, dieses Geheimnis. Der dreimal heilige Gott sagt, lasst kommen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ausnahmslos, kommt her. Aus Barmherzigkeit schenkt Gott uns ewiges Leben. Verdient haben wir es nicht. Sogar in unserer Todesstunde erleben wir, wenn wir im Sterben sind, erleben wir noch die Barmherzigkeit Gottes, die Güte Gottes, die Freundlichkeit Gottes. Wer kann es hier in uns mehr geben als er? Barmherzigkeit. Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Im Psalm 58, 18 ruft David einmal aus, mein Gott und meine Barmherzigkeit. Mein Gott und meine Barmherzigkeit. Jemand bekam eine Prophetie, irgendwo habe ich die gelesen, war irgendwo in unseren Gottesdiensten. Verzage nicht, denn Gott hat ein größeres Verlangen, dir zu verzeihen, als du die Verzeihung erhalten vermagst. Also verzage nicht, denn Gott hat ein größeres Verlangen, dir zu verzeihen, als du Verzeihung zu erlangen. Du sehnst dich gar nicht so groß nach Vergebung, aber Gott will dir alles vergeben, radikal, und er will auslöschen sogar die Erinnerung an dein Versagen, an dein Zukurskommen. Gott will dir mehr vergeben. Jesaja 30, Vers 18, es wartet der Herr, um sich unser oder eurer zu erbarmen. Der Herr wartet, um sich uns erbarmen zu dürfen, uns in den Arm zu schließen. Gott spricht also jeden bußfertigen Sünder sein Verzeihen zu und sagt, es ist dir alles vergeben. In Hesekiel 18, Vers 21, wenn aber der Gottlose Buße tut und alle seine Sünden, die er begangen hat, so er, wenn er leben will und bekennt und so weiter, wird er Barmherzigkeit erlangen und ich werde seiner Missetat nie mehr gedenken. Stell dir mal vor, jetzt fällt ein Christ, ich habe das versucht nachzudenken, nachzuvollziehen, wenn ich jetzt zurückfalle, dann werde ich bestraft nur für die Sünden, die ich jetzt getan habe. Die anderen, die sind ausgelöscht, die sind nicht mehr da. Die sind ausgelöscht. Er will nicht mehr gedenken. Weiter heißt da im Wort Gottes, Psalm 50, Vers 19, ein zerknirschtes und gedemütiges Herz, oh Gott, wirst du nicht verachten. Ein zerknirschtes und gedemütiges Herz wirst du nicht verachten, ablehnen. Ist das nicht toll? Ist Gott nicht barmherzig? Das heißt nicht, dass du drauf lossündigen kannst und sollst, um das zu provozieren. Denn in der Bibel heißt es irgendwo, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch mächtiger. Und das Erbarmen Gottes noch mächtiger. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Es heißt nicht, dass du jetzt sündigen sollst. Nein, sei froh, dass Gott dich aus dem Schlamassel rausgeholt hat. Die neutestamentlichen Gottesoffenbarungen sind also ausschließlich Israel gegeben worden und ausschließlich im Heiligen Land. Jesus ist nie außerhalb von Israel gegeben, aber die haben es nicht angenommen. Und deshalb ist Paulus durch die Länder gezogen und hat gesagt, euch Heiden ist Gott jetzt Mensch geworden. Euch Heiden. Und die Heiden haben mit großer Freude das aufgenommen. Gepriesen, Paulus schreibt da im 2. Korinther, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen. Das ist nicht nur ein Erbarmen, sondern da sind 1000 Erbarmungen. Der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, er tröstet unsere Herzen, auch in unserer Drangsal, in unserer Trübsal, in unserer Schwierigkeit. Der Vater der Erbarmungen, das ist also Gott mit einer Menge Erbarmungen, für jede Stunde, für jede Situation, Erbarmen, Erbarmen, Erbarmen. Er verschont uns, Gott bringt uns raus aus Sodom und Gomorra und bringt uns in Sicherheit. Weißt du, Gott hat Erbarmen mit dir, auch mit deinem Denken. Und deshalb, du könntest viel mehr kriegen von Gott, wenn du radikal auf Gott eingehen würdest. Aber unser Bruder Lot, was macht er? Oh Herr, ich soll jetzt nach da ins Gebirge fliehen. Ich bin ein alter Mann, habe Hexenschuss, ich humple oder ich kann nicht gut laufen, habe Arthrose, Rheumatismus. Aber da hinten, ich kenne die Ortschaft, da ist Soar, eine Stadt und so weiter, kann ich nicht dort fliehen? Und da heißt es, und Lot fand Erbarmen bei Gott und der Engel sagte, naja, dann gehst nach Soar. Aber du könntest viel mehr aus deinem Leben machen. Und da würde viel weniger in deinem Leben an Mist und Unsinn passieren, wenn du mit Gott rechnen würdest. Wenn Gott dir zutraut, dass du aufs Gebirge kommst, geh aufs Gebirge. Renn. Aber Herr, ich gehe lieber nach Soar. Aber da heißt es, Lot fand Gnade bei Gott. Und der Herr sagte, ja, ja, geh, geh, geh nun mal. Du bist wenigstens gerettet, aber seine Frau hat er verloren dabei. Geh. Weißt du, er verdient hatte die Rettung nicht, dieser arme Lot. Der Abraham hat gebetet im Gebirge. Dort hätte er hinfliehen sollen. Als unser Herr auf Erden weilte, da waren es in erster Linie blinde, besessene, am Leben enttäuschte, betrogene Menschen, die sich ihm anvertrauten und um Erbarmen baten. Es waren, im Neuen Testament haben über 28 Mal das Wort Erbarmen ist uns widerfahren oder Erbarmen oder Herr, erbarm dich unser. Da wird 28 Mal im Neuen Testament Erbarmen erwähnt. Erbarmen ist sowas Wichtiges in unserem Leben. In Matthäus 9, Vers 27, als Jesus von dannen weiterging, folgten ihm zwei Blinde, welche schrien und sprachen, erbarme dich unser Sohn Davids, erbarm dich unser. Und dann Matthäus 15, und da ist so ein Mensch, der nicht einmal verdient hat, das Erbarmen. Weiß der Blinde, naja, Blinde kommen nicht ins Reich Gottes. Also die haben keinen Teil am Reich Gottes, nach dem Denken des Judentums damals. Und da ist jetzt diese Ausländerin, das ist noch viel schlimmer. Matthäus 15, Vers 22. Ein kananäisches Weib, das von jenseits der Grenzen kam, also gar nicht von Israel war, sprach und schrie, erbarm dich, meiner Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort, und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, die schreit uns so nach. Siehst du, der Herr hat sich erbarmt, der ist umgekehrt, die Geschichte wäre nicht in der Bibel, wenn Jesus nicht ein Wunder getan hat, diese heidnische Frau hat sogar den Herrn umgestimmt. Du kannst Gott, bitte, jetzt im Neuen Testament ist es möglich, im Alten Testament war es nicht so möglich. Weißt du, du kannst sagen, Herr, erbarm dich, ich kann's nicht, ich will's nicht mehr. Herr, nimm das jetzt in deine Hand. Und auch die Hündlein leben von dem Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Du siehst, und der hat Gott umgestimmt, der hat Jesus umgestimmt. Und dann sagt der Herr, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Psalm 103, das ist Erbarmen. Wenn du Erbarmen begreifen willst, lies Psalm 103, bete und singe den Psalm. Solltest ruhig anfangen, den Psalm mal singen zu betrachten. Nicht nur lesen, sondern sing den Psalm 103. Vers 3 lese ich nur, da sagt Gott, oder ja, David preist Gott und sagt, er alle deine Ungerechtigkeit und Sünden vergibt. Das ist okay, das ist Gott. Er kann Sünden vergeben, aber da geht es noch weiter. Der alle deine Krankheiten heilt. Weißt du, Gott bleibt nicht nur bei der Sündenvergebung stehen. Der alle deine Krankheiten heilt und deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst oder aus der Grube erlöst und so weiter. Der dich mit Güte krönt und mit Barmherzigkeit krönt und mit Gnade krönt. Das ist Gott. Weißt du, nicht nur, dass der Sträfling da aus dem Gerichtssaal rauskommt und er wird befreit, er wird nicht mehr bestraft. Nein, der wird sogar noch zum König gekrönt und krönt mich und macht was Großes aus mir. Weißt du, das ist unmöglich. Bei Gott ist natürlich alles möglich. Und der wird sogar gekrönt. Weißt du, deshalb preist David Gott. Und David weiß es ganz genau, was er da sagt. Dank dem Herrn, preist ihn und so weiter, der dich mit Gnade krönt, mit Barmherzigkeit krönt, der dich Lump zum König macht. Nicht nur, dass er dich vergibt, dir die Sünden vergibt, sondern den Lumpen zum König macht. Der gar nicht würdig ist und gar nicht berechtigt ist. David hat schwer gefehlt, hat Todsünde begangen, Ehebruch begangen und dann Mord noch begangen dazu und an seinen Händen klebte Blut. Und dieser Mensch hat Vergebung bekommen und dieser Mensch ist König von Israel geworden. Ein heiliger Mann, König von Israel. Und sogar dann später heißt bei seinen Urenkeln, um Davids Willen. Und dieser redet von Gnade und Güte und Barmherzigkeit. Gott krönt mich mit Gnade. Nicht nur, dass Gott uns die Sünden vergibt, Barmherzigkeit hat eine ganz andere Dimension. Das überdauert alle Ewigkeiten. Wie heißt im Psalm 23? Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen, so ab und zu mal, gelegentlich, am Sonntag. Mein Leben lang, Halleluja, kannst du es fassen? Und wie lange lebt man ein Mensch? Nicht nur 120 Jahre. Wir leben bestimmt so 20, 30 Milliarden Jahre. Und die ganze Ewigkeit, dein Leben lang. Du kannst gar nicht ausrechnen. Durch Gottes Barmherzigkeit wirst du aus dem Verderben entrissen und wirst noch gekrönt. Stell dir mal vor, der Apostel Paulus, Saulus hieß er früher, das war ein Verbrecher, Nummer eins. Lästerer, hat andere zur Lästerung gezwungen, lästert Jesus, fluche ihn. Verstehst du, da hat Jesus gelästert, verflucht und. Und was macht der liebe Heiland? Da steht, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir Böses getan? Saul, weißt du, aus Liebe. Eigentlich, der hätte sagen, Saul, das sollte, jemand hat mir erzählt vom Blitz heute. Wie vom Blitz getroffen. Jemand hat mir erzählt, wie vom Blitz getroffen. Ja, weißt du, von diesem Blitz da getroffen. Nein, der ist nicht tot umgefallen. Dieser Verfolger der Gemeinde, der Jesus hasste und die Christen hasste, ja, der im Dienst Satans war, obwohl er sehr fromm war, er für Gott eiferte, aber letztendlich diente dem Teufel. Und dem kommt der Tritt entgegen, Saul. Und aus diesem Saul von Tarsus wird einer der größten Missionare und Apostel und Gemeindebauer. Eigentlich dürften wir heute uns nicht Christen nennen. Eigentlich müssten wir heute uns alle Paulinisten nennen. Weil eigentlich die Theologie, die wir haben, ist die Theologie des Paulus. Von der Rechtfertigung und Gnade und so weiter. Wir müssten eigentlich alle Paulinisten heißen, nicht Christen. Das wissen, er hat das Christentum zu dem gemacht, was Christentum heute ist. Er hat die Fundamente gelegt. Durch das, was Gott ihm offenbart hat. Und den benutzt Gott als Baustein, als Werkzeug, ein auserwähltes Werkzeug. Diesen Lumpen. Kannst du dir das vorstellen? Du hättest ihn nicht eingestellt. Bin ich mir sicher. Im Psalm 145, Vers 8, heißt es, da wird da singt der königliche Sänger, gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn, der ist auch manchmal zornig, böse. Und groß an Güte, der Herr ist gut gegen alle, und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Und es werden dich loben, Herr, alle deine Werke. Alle werden Gott loben. Gott ist gnädig, barmherzig und gütig, langsam zum Zorn. Also Gerechtigkeit und Gnade, diese beiden Pole. Jakobus 2, Vers 13 heißt es, die Barmherzigkeit rühmt sich oder triumphiert über das Gericht. Entweder Gericht oder Gnade. Wir können wählen. Wir haben es in der Hand. Wenn wir Jesus akzeptieren, haben wir die Gnade gewählt. Wenn wir ihn nicht wollen, naja, müssen wir dann sehen, wie man da zurückkommt. Also wir haben das in der Hand. Ich glaube, dass das Licht stärker ist als die Finsternis, dass das Leben stärker ist als der Tod und zuletzt besiegt wird. Es triumphiert das Leben. Segen ist stärker als jeder Fluch in dieser Welt. In 5. Mose 4, Vers 30 und 31 sagt Gott zu Israel, in deiner Bedrängnis und in allen deinen Dingen, die dich treffen werden, am Tage der Endzeit oder des Endes, wirst du umkehren zum Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Herr, dein Gott. Er wird dich nicht verlassen, und er wird dich nicht ins Verderben stehen lassen, und er wird das Bundes, den er mit deinen Vätern geschlossen hat, nicht vergessen, denn er ist ein barmherziger Gott. Weißt du, Gott, wir denken, die Juden sind aufgegeben. Die sind nicht aufgegeben. Die Heiden sind auch nicht aufgegeben. Da ist kein Mensch aufgegeben. Gott liebt alle Menschen. Und am Ende der Tage, wann das auch immer ist, werden sie alle umkehren oder werden dann auf die Knie gehen und alle werden bekennen, er ist Herr. Alle miteinander. Also Gott verlässt die Seine nicht, enttäuscht sie nicht, lässt sie auch nicht in den Stich. Gott ist ein barmherziger Gott. Ist das nicht toll? Du solltest noch viel mehr mit ihm dich beschäftigen. Er ist nicht so kaltblütig, so herzlos, wie die Menschen manchmal sind, sogar Christen auch in der Gemeinde. Weißt du, so viel Kühle, so viel Ablehnung erfährst du in der Welt vielleicht nicht draußen, aber bei den Christen manchmal. Den mag ich nicht. Also, wenn Gott nach diesen Maßstäben uns urteilt und behandelt, dann gute Nacht. Wer kann dann noch selig werden? Gott interessiert sich immer für uns, schreibt uns nicht ab. Und er hat mich nicht abgeschrieben, da ein paar Älteste mal, weil ich so ein bisschen komisch ausgesehen habe, meine Kleidung und mein Äußeres, dann haben die doch gesagt, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Aber der liebe Gott hat sehr viel Hopfen und sehr viel Malz. Oder meine Freunde, meine weltlichen Freunde, die auch da irgendwie, da habe ich gedacht, ich muss meinen weltlichen Freunden ein Zeugnis geben, dass Jesus lebt und dass Jesus gut ist und dass der jetzt mein Herr ist und so weiter. Dann haben sie doch gesagt, ach, das ist alles Strohfeuer. Aber der liebe Gott hat schon 40 Jahre mit Stroh geheizt. Da ist so viel Stroh. Alles Strohfeuer. Weißt du, diese Freude am Herrn, die vergeht nicht. Im Gegenteil, jeden Tag werde ich glücklicher im Herrn. Aber alles Strohfeuer. Lass doch die reden. Lass doch die schreiben. Lass doch die denken, was sie wollen. In seiner Barmherzigkeit. Weißt du, wir fühlen plötzlich, ich bin wert in den Augen Gottes, auch wenn es Stroh ist. Ich bin wert in den Augen Gottes. Auch wenn ich unwürdig bin. Auch wenn wir vielleicht schlimme Sünder sind. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Das steht im Wort Gottes so. Psalm 25 noch, 8, Vers 8. Gut und gerecht ist der Herr. Ist das nicht fantastisch? Gut und gerecht ist der Herr. Darum, oder wenn du dann weiterliest, darum weist er den Sündern seinen Weg. Weißt du, gut und gerecht ist der Herr. Weißt du, dass er dich erzieht? Das ist Güte Gottes. Dass du mal auf die Finger was kriegst, ist die Güte Gottes. Dass du mal umfällst und stolperst und dir vielleicht dein Bein brichst und vielleicht, was weiß ich, was da passiert. Das ist alles die Güte Gottes. Stell dir mal vor, diese Dinge würden nicht in deinem Leben passieren. Du wirst leichtsinnig. Die Güte Gottes, die barmherzige Gottes. Gott ist, der uns erzieht, der uns ins Gebet bringt. Weißt du, wir werden so selbstsicher. Ja, ich bin Pfingster, bin geisterfüllt, bin gesegnet. Halleluja, mir wird nicht passieren. Und dann knallst du um die Ecke mit dem Auto. Und dann ist dein Auto Schrott. Und was ist jetzt? Was sagst du jetzt? Kannst du auch noch Danke und Halleluja sagen? In der Bibel steht, sage Dank alle Zeit und für alles. Der Koffer geht kaputt, alles fällt auseinander. Weißt du, und jetzt von allen guten Geistern verlassen womöglich. Weißt du, das ist, da lernst du plötzlich ganz klein zu bleiben, Mensch zu bleiben, runterzukommen, auf dem Teppich zu bleiben. Oder, und so, ja, weißt du, die glauben nicht richtig, die vertrauen nicht richtig, dann kriegst du Krebs und Tumor und, weißt du, welchen Hexenschuss kann man auch noch kriegen. Weißt du, der Teufel, da wirst du, da setzt der Teufel dir was zu und quält dich. Verlierst deine Arbeitsstelle, dankst Gott noch so fest und halt, Herr, ich danke dir, bekennst sogar noch öffentlich und da denkst du so, wer bekennt mich vor den Menschen, dann will ich bekennen auch vor meinem himmlischen Vater. Hast ja alles getan und du denkst, durch deine Leistung kannst du was verdienen, nix. Oder du schluckst die Medikamente und denkst, ja, ich nehme Vitamin und ich nehme das und ich nehme das und ich nehme das und am Schluss kriegst Herzflattern, am Schluss zitterst. Am Schluss und so weiter. Da merkst du, das alles nützt nichts. Wir leben allein aus der Gnade Gottes, Leute. Wir leben allein aus der Gnade Gottes. Ich kann die Güte Gottes nicht verdienen, muss auch nicht bezahlen, muss auch nicht bejammern. Wenn ich es nicht habe, habe ich es halt nicht. Kriege ich nächstes Mal was anderes. Wir müssen Menschen werden wieder. So wie dieses Kind. Plötzlich muss das Kind fliehen mit der Mutter und dem Vater. Plötzlich sind sie im Ausland. Die dachten, jetzt kommen sie ins gelobte Land, aber nein, Josef und Maria müssen nach Ägypten fliehen. Oder Maria sagt, ja, Herr Jesus, mir geschehe, oder Gott im Himmel, Vater, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und da kommen Schwierigkeiten. Josef will sie verlassen. Sie will sich entloben. Will einfach untertauchen irgendwo. Weißt du, oder wie soll es mit mir weitergehen? Du hast Gott zugesagt, ja, Herr, und dann geht's plötzlich drunter und drüber bei dir. Plötzlich ist die Volkszählung und da musst du runter, das ist nicht einmal das Fahrgeld dazu, und musst runter nach Bethlehem, weil du aus dem Haus Davids bist, zum Volk Gottes gehörst. Alles Gnade, alles Gnade, alles Gnade, alles Gnade, Leute, alles Gnade, alles Gnade, Erbarmen, der ich nicht wert bin. Aber Psalm 25 noch, da bin ich nicht fertig gewesen. Da heißt es, er führt den Demütigen richtig, wie es recht ist, und lehrt sie seine Wege. Er lässt auch den Sünder reif werden unter der Gnade. Der Sünder muss auch reif werden, dass er die Gnade packt. Da wird er, weißt du, auch die Sünder werden erzogen. Glaub mir, die hängen auch am Schluss am Kreuz, alle. Alle Sünder miteinander. Und warum passiert mir das? Warum kommt das in meinem Leben? Ich wollte ja mit Gott nichts zu tun haben, aber Gott will mit uns was zu tun haben. Das ist das Schlimme. Gott geht uns nach und lässt den Sünder reif werden, dass er sagt, ja, ja, es muss einen Gott geben. Also ich verstehe alles nicht, aber wir müssen auch nicht alles verstehen und alles begreifen. Das ist Gnade, weiter nichts. Gott selbst weist den Sündern den Weg. Also was ich das gelesen habe, diese Tage, Gott selbst weist den Sündern den Weg. Ich muss den Heilsweg gar nicht den Leuten erklären. Jesus ist gekommen, Sünder zu suchen und sie selig zu machen. Lässt die 99 sitzen da, wo sie es hocken, und geht diesem einen verlorenen Schaf nach und sucht, wo hängt es im Gestrüpp. Jesus sagte, sind viele Sünden vergeben, diese Frau, und sie liebt deshalb viel. Gott hilft nur hilflosen Menschen. Gott rettet nur die Sünder, die Kranken, die Gebrechlichen. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken, für die ist er gekommen. Da liegt doch ein Mann im Sterben, der Prophet, weißt du, das ist Gott, dieser barmherzige Gott. Und unser Gott ist ein barmherziger Gott. Auch im Alten Testament war er gnädig. Nicht allen, aber vielen. Er war gnädig. Im Neuen Testament ist er für alle da. Wir haben alle den Heiligen Geist. Aber im Alten Testament war noch ein bisschen anders die Sache. Da ist doch ein König, der Prophet geht hin und sagt, Majestät, Gott hat mir ein Wort gegeben, du wirst sterben, bestelle dein Haus. Stell mal vor, da kommt jemand zu dir, klopft an der Tür zum Prophet und sagt, du, Gott hat mir ein Wort gegeben, du wirst sterben. Und du weißt, du bist schon sehr, sehr schwer krank, du leidest schon an bestimmten Krankheiten und Seuchen und so weiter. Und da kommt einer und sagt, du wirst sterben. Und weißt du, der Prophet geht weg, der dreht sich zur Wand und sagt, lieber Gott, oh, ich habe das Werk, ich habe so viel angefangen und ich habe noch nichts vollendet, ich habe noch so viel zu tun. Und das ist ganz arg wichtig, das, was du gestern gehört hast, lebe richtig. Hab eine Vision in deinem Leben, das ist so wichtig. Herr, ich will noch die Reformation durchziehen, ganz durchziehen, schenk mir Gnade. Ich habe noch so viel zu tun, ich kann eigentlich noch gar nicht sterben, selbst wenn ich sollte und selbst wenn du das vorhast, dass ich sterbe. Aber ich kann noch nicht sterben. Auch wenn ich bereit bin zum Sterben, aber ich kann auch nicht. Deine Sache muss vorangetrieben werden. Und der Prophet ist noch nicht mal aus dem Hof draußen. Dann kommt er und sagt, Majestät, der Herr hat zu mir unterwegs am Tor gesprochen. Ich soll zurückgehen und dir sagen, dein Leben wird um 15 Jahre verlängert. Gott kann unser Leben um 15 Jahre verlängern. Und dann sagt er, du hast Erbarmen bei Gott gefunden. Weißt du, wenn du bei Gott Erbarmen kannst, dann selbst wenn du todkrank bist, kannst du vom Totenbett aufstehen und kannst sagen, ich habe Gnade bei Gott gefunden. Ich muss noch mein Werk vollenden, das, was Gott mir aufgetragen hat. Dann kann ich in Frieden gehen. Gott wird niemand abweisen, denn unser Gott ist ein barmherziger Gott. Wie heißt es in der Bibel? Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott und er wird dich nicht verlassen und er wird nicht dich im Stich lassen. Gott will, dass wir im Sieg leben. Gott will, dass wir in Frieden leben. Gott will, dass wir in seiner Kraft leben. Gott will, dass wir unter seiner Gnade leben und dass wir unser Werk vollenden und nicht mit unvollendeter Sache aus dieser Welt gehen. Vorzeitig, was weiß ich. Nein, Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Erkenne den Auftrag für dein Leben, was Gott von deinem Leben wollte und sag, Herr, gib mir Gnade, schenk mir Gnade, schenk mir Erbarmen, dass ich dies und das erlebe. Mein eigener Vater, das komisches Gebet, hätte er auch anders beten können. Es wäre auch anders ausgegangen. Aber weißt du, wir beten manchmal und wir beten so kurzsichtig, menschlich. Ja, wenn ich noch bis Weihnachten noch erleben könnte, dann kannst du mich holen, lieber Gott. Oder wenn ich meinen Geburtstag noch erlebe und sowas passiert. Und mein Vater hat zu Gott mal gesagt, als er dann schwer krank war, dann hat er gesagt, lieber Gott, weißt du, du kannst mich holen, wenn mein Jüngster aus dem Haus geht. Und als mein Bruder auf die Bibelschule ging und so weiter, ist mein Vater krank geworden. Das war September. Im Oktober lag er im Sterben und im November ist er heimgegangen. Wenn mein Jüngster aus dem Haus geht. Weißt du, er wollte nicht, dass seine Frau unversorgt bleibt und. Weißt du, dann kannst du mich nehmen. Bet nicht so kurzfristig. Sag, Herr, hab Erbarmen. Wie lang das ist, kann es doch noch 100 Jahre sein. Weißt du, es liegt an dir, an deiner Macht. Erbarm dich meines Vaters, erbarm dich meiner Mutter, erbarm dich unserer Kinder. Bete einfach um das Erbarmen Gottes für deine Familie, erbarm dich um diese Gemeinde, Herr, erbarm dich der Arbeit, was ich tue, erbarm dich von meinem Chef. Auch dein Chef braucht Erbarmen. Wenn er gesegnet ist, bist auch gesegnet, kriegst wenigstens einen Zahltag. Aber wenn bei ihm schlecht geht, dann muss er Kürzungen bei dir machen und da Abstriche und dort Abstriche. Preise Gott und bitte um Erbarmen über dich selbst, aber vielmehr bete um das Erbarmen Gottes für andere Menschen. Das ist so wichtig, Geschwister. Wenn Gott sich andere erbarmt durch dein Gebet, die fangen an zu danken, Gott zu preisen und es kommt auf dich wieder zurück, zehnfach kommt auf dich zurück. Bitte Gott um Erbarmen. Lass uns aufstehen und wir wollen Gott preisen und anbeten und einfach Danke sagen, dass er ein guter Gott ist, ein barmherziger Gott ist, ein freundlicher Gott ist und in Jesus Christus ein menschenfreundlicher Gott. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt einen Gott haben, der so freundlich ist, so barmherzig ist, so gnädig ist, so gütig ist, so großzügig ist. Wir haben alles das, was wir bekommen, nicht nur hier auf Erden, sondern im Himmel erst recht, wo, wenn wir dort überschüttet werden, bringt ihm das beste Kleid, den Fingerring, bring ihm, macht, deck einen Tisch und macht, lass uns ein großes Fest machen, denn mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Vater, wir wollen dich preisen, dass alles Gnade ist, dass du den Jungen nicht rausschmeißt oder das Mädel nicht rausschmeißt. Herr, dass wir zu dir kommen dürfen. Und das ist alles Gnade, dass du heute noch die Sünde annimmst. Herr, Sünde so, wie wir das alles waren und sind, Herr Jesus, und du achtest nicht auf unsere Fehler und zu kurz kommen. Wir preisen dich. Bei dir ist viel Gnade, viel Erbarmen. Halleluja, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Halleluja, ich danke dir, Herr Jesus. Und ich segne die Gemeinde und du möchtest mit uns sein heute den ganzen Tag über. Amen.